Also ich habe gesehen und ihr habt mir ja geschrieben, das mit der Umfrage ist nicht so leicht. Aber ich hoffe, dass ihr die Antwortmöglichkeiten seht. Seht ihr die? Die Antwortmöglichkeiten. Das ist schon mal gut. Dann macht euch mal Gedanken dazu. Was würdet ihr abstimmen? Das, was du besitzt, hast du das, damit es dir gut tut, weil du es verdient hast? Hast du das, damit durch unser Kaufen die Wirtschaft funktioniert, damit du später mal was vererben kannst? Oder weil du was zum Leben brauchst, dazu braucht man auch Besitz. Oder um anderen zu helfen. Was würdest du am ehesten ankreuzen? Vielleicht auch mehrere Sachen. Wäre jetzt interessant, wie viel Prozent rauskommen würden bei den einzelnen Sachen. Sind ja keine falschen Antworten, ist ja durchaus alles richtig. Aber wie verteilt sich das so? Oder überleg dir gerade mal zu dem letzten, bei dir ganz persönlich, wie viel Prozent von dem, was du besitzt, mit wie viel Prozent von dem, was du besitzt, hilfst du anderen eigentlich? Also wenn das jetzt bei dir einen ganz hohen Prozentsatz hätte, ja, du hast Besitz, um anderen zu helfen, dann ist natürlich die Frage, wie viel Prozent von dem, was du besitzt, setzt man eigentlich dazu ein? Ist gar keine so einfache Frage. Machen wir das eigentlich oder ist das gar nicht so leicht, was wir uns da vornehmen? Wir haben Dinge. Wir besitzen Dinge. Und das ist auch gut so. Das ist uns auch gegeben. Jeder besitzt Dinge. Und wenn man sich mal Gedanken macht, was man so besitzt, da wird man wahrscheinlich kein Ende finden, weil jeder von uns sehr, sehr viel besitzt. Wir haben in unserem Grundgesetz drinstehen, wenn ihr da ins Grundgesetz mal reinblättert, macht man nicht so oft, aber manchmal ist das keine so schlechte Idee. Und wenn ihr da am Anfang mal reinblättert, dann würdet ihr bei Artikel 14 finden, dass bei uns gilt, in Artikel 14 steht, Eigentum wird gewährleistet. Also das heißt, es ist Absicht und es ist gewollt, dass wir was besitzen, dass jeder Eigentum hat. Ich finde es sehr weise und sehr, ja, auch interessant, dass man das ins Grundgesetz reingeschrieben hat, weil es gibt durchaus natürlich auch Staatssysteme, die wollen das nicht. Und deshalb ist das schon was wert. Eigentum, es ist dazu da, dass wir was besitzen dürfen. Eigentum wird gewährleistet, heißt es da. Und dann heißt es aber im nächsten Satz, Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Den Satz vergisst man ganz oft. Wir sehen bei uns ganz oft, dass wir was kriegen und was wir haben und dass es wichtig ist, was wir haben, aber Eigentum verpflichtet, der Gebrauch soll zum Wohl der Allgemeinheit dienen. Das ist auch ein wichtiger Satz, der im Grundgesetz steht. Und das ist so ein bisschen das Thema, was auch in unserem Predigtext drin steht. Wir haben heute einen Text aus der Apostelgeschichte. Wir sind in der Urgemeinde in Jerusalem und ich lese euch mal den Text vor, die Zeilen, wo da beschrieben wird, wie die das mit ihrem Besitz machen, wie die damals miteinander gelebt haben und mit dem umgehen, was sie haben. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesu und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Ein Blick in die Jerusalemer Urgemeinde. Im Grunde ist das, was die Urgemeinde da lebt, dass jedem ein bedingungsloses Grundeinkommen zur Verfügung gestellt wird. Das hören wir ja gerade immer wieder, vielleicht habt ihr die Diskussion ein bisschen mitverfolgt in der Politik, soll man jedem bedingungslos, also ohne was zu verlangen, ein Grundeinkommen geben, damit er was damit tun kann. Ich bin noch nicht fertig diskutiert, ich bin gespannt, ob das kommt und ich bin auch gespannt, wenn es kommt, wie es kommt. Ich finde den Gedanken, ich habe am Anfang gedacht, das kann doch nicht sein, dass man Leuten einfach was gibt, denen einfach was schenkt quasi, warum soll man das sich denn noch anstrengen? Was ist dann mit der Arbeitsmoral? Mittlerweile gewöhne ich mich mehr und mehr an den Gedanke und finde, eine interessante Sache in dem Gedanke ist das, wenn jeder was hat, mit dem er umgehen kann, und es werden auf der anderen Seite ja dann auch Sozialleistungen weniger werden, man muss nicht für jede Hilfe, die man braucht, einen Antrag stellen, sondern hat einfach mal was, dann muss auch jeder verantwortlich mit dem umgehen, was er hat. Das fordert was von einem. Man hat eine Verantwortung, man hat eine Gestaltungsmöglichkeit und gleichzeitig eine Verantwortung. Und da ist gleichzeitig natürlich auch das, wo ich so ein bisschen meine Skepsis habe, weil man muss ja auch lernen, verantwortlich mit Besitz umgehen, auch mit Geld umgehen. Und ich denke, dass das Ganze nur so lange funktioniert, wie man nicht, wie keiner weiterhin denkt, es geht nur darum, selber viel zu kriegen und nichts zu geben. Ich glaube, diesen zweiten Teil aus unserem Grundgesetz, Eigentum verpflichtet auch zum Wohle der Allgemeinheit, den muss man dann wieder groß machen, weil das ist ganz, ganz wichtig, sonst funktioniert das Ganze nicht. Der Lukas und ich haben uns ein bisschen Gedanken gemacht zu diesem Text, wo es um die Jerusalemer Urgemeinde geht. Und die sind ja wirklich großzügig miteinander. Also erstaunlich großzügig, wo man manchmal denkt, huiuiui, also da sind unsere Gemeinden weit davon entfernt. Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, ihr werdet es so ein bisschen merken, dass wir uns da ein bisschen die Bälle zuspielen vielleicht. Und wir haben uns vor allem so ein bisschen unter die Überschrift gestellt vom Bewusstsein und so zwei große Punkte, von denen ich jetzt der erste bis mit euch mal starte, nämlich das Bewusstsein für die Gemeinschaft, mit der man steht. Also, mit wem lebt man eigentlich zusammen? Das Bewusstsein war in der Jerusalemer Urgemeinde sehr groß, da bin ich sicher. Die wussten, wer dazugehört, das haben sie gemeinsam erlebt und die haben natürlich auch, dadurch, dass sie gemeinsam Gottesdienst gefeiert haben, Abendmahl gefeiert haben, sich zum Gebet getroffen haben, hat man Glaube eben nicht nur für sich selber gelebt, sondern in Gemeinschaft. Das Bewusstsein für die Gemeinschaft war in der Jerusalemer Urgemeinde ganz stark, so wie es in unseren Gemeinden eigentlich auch ist, dass man Glaube eben nicht nur für sich lebt, sondern dass Gemeinschaft was ganz Wertvolles ist. Die Frage ist dann immer nur, wer gehört zu dieser Gemeinschaft? In unserem Bibeltext steht, sie waren ein Herz und eine Seele. Sind es nur die, mit denen ich gut auskomme? Wo ich die totale Harmonie habe, wo es mir einfach gut geht? Oder sind es vielleicht auch andere, mit denen man irgendwie auch erst ein Herz und eine Seele werden muss? Also der Luther übersetzt es ja, ein Herz und eine Seele. Und in unserem heutzutage, in unserem Sprachgebrauch heute, verstehen wir das so, als wäre das die totale Harmonie. Ich glaube nicht, dass es damals so gemeint war. Ein Herz und eine Seele heißt nicht, dass man in allem immer einig sein muss, sondern dass man ein Herz haben muss für den anderen. Dass man eine Seele haben muss, die nicht nur sich selber sieht, sondern auch den anderen sieht. Das allein ist schon ein Herz und eine Seele. Zumindest so, wie es in der Urgemeinde war. Wir sind ziemlich sicher, dass in der Urgemeinde in Jerusalem nicht immer alles friedlich und fröhlich und einträchtig war. Also zumindest von den anderen Urgemeinden kann man das sagen. In Antiochia gab es ganz gewiss Streit, in Korinth gab es ganz gewiss Streit. Auch in Jerusalem kann man lesen, dass man da mal ein Apostelkonzil hat einberufen müssen, um sich über die Fragen zu klären, wie man eben mit Essen umgeht und so weiter. Und auch schon zwei Kapitel nach unserem Predigtext steht, dass man sich gestritten hatte darüber. Die griechischen Witwen waren nicht einig mit der Essensausgabe, mit der Hilfe für die Bedürftigen. Also es gab durchaus auch in der Urgemeinde Meinungsverschiedenheiten. Und trotzdem, diese Gemeinschaft ist so eng, dass man einander abgibt voneinander. Das ist doch was Besonderes. Kleine Geschichte von Studentenleben. Ich habe ja in Tübingen studiert, im Bengelhaus. Und da lebt man zu 10 auf einem Stockwerk in so einer Studenten-WG. So war es bei uns auch, 10 Männer. Und wir haben, als wir damals eingezogen sind, alle gleichzeitig, da haben wir festgelegt, dass wir alle Lebensmittel gemeinsam, also wie so eine kleine Stockwerkskommune, uns gemeinsam gehören soll. Das ist für eine Studenten-WG ziemlich außergewöhnlich. Normalerweise, wenn man in Kühlschränke von Studenten-WGs guckt, ich weiß nicht, ob ihr diesen Blick kennt, in den Kühlschrank von einer Studenten-WG, dann seht ihr entweder ganz viele kleine Zettel, an jedem Joghurtbecher klebt irgendein Name, wem das gehört, oder an jeder Tupperbox oder so weiter, ist das beschrieben, wem das gehört, dass man auch gewiss weiß, wem der Inhalt gehört. Oder noch schlimmer finde ich, in Wohnheimen ist es ja manchmal so, dass es Kühlschränke gibt, wo solche extra Fächer sind für jeden, mit Namen beschriftet, manchmal sogar abschließbar, habe ich auch mal erlebt. Dass auch wie es jeder sein Fach hat, wo kein anderer was rausholen kann, das war bei uns nicht so. Unser Stockwerkskühlschrank war, wie jeder andere Kühlschrank, ein Kühlschrank, wo alles drinsteht, wo jeder alles rausnehmen darf und natürlich auch wieder was reinstellt. Die spannende Frage war dann, wo es darum ging, wenn jetzt jemand Gäste hat. Jetzt bringt jemand Gäste mit, versorgt die auch, kocht für die, kocht man dann auch aus dieser Kommune, aus diesem Gemeinsamen. Und da haben wir ein bisschen diskutiert, aber wir waren uns einig, das ganze Ding funktioniert nur, wenn jeder auch Gäste einladen darf und es eben die Kommune mitträgt, quasi unsere Stockwerkskommune. Das hätte nicht mehr funktioniert, sobald einer angefangen hätte zu sagen, oh, du hast aber viel mehr Gäste oder du bist immer so großzügig und ich werde das gerne auch mal oder kann das nicht sein. Es funktioniert nur so, dass man sich einig ist, unsere Gemeinschaft ist nicht nur eine abgeschlossene Gemeinschaft, sondern wir als Gemeinschaft können auch andere mit versorgen. Ich bin sicher, dass wir durch die Entscheidung nicht alle zusammen arm geworden sind. Damals als Studenten sind wir nicht, sondern ich würde sogar sagen, wir sind alle zusammen reicher geworden durch die Großzügigkeit auch anderen gegenüber. Da waren wir nicht immer ein Herz und eine Seele. Also wenn jetzt einer der letzte Pudding weggegessen hat, den ich eigentlich gerade noch essen wollte, ja, dann waren wir nicht ein Herz und eine Seele. Das ist man nicht immer in einem Stockwerks-WG. Und trotzdem, der Blick für die Gemeinschaft, für uns 10, aber darüber hinaus auch für die Freunde, für die Gäste, die man einlädt, das ist das, was ganz Wertvolles ist. Und das hat damit zu tun, dass man Besitz teilt. Es ist ein bisschen wie zusammenkommen an einen Tisch, hat der Lukas gesagt. Gell, Lukas, vielleicht kannst du mal beschreiben, was du mit diesem Bild meinst, diese Gemeinschaft, die an einem Tisch zusammenkommt. Wer da sitzt da eigentlich?
Ja, also als ich zum ersten Mal so richtig mit diesem Text konfrontiert wurde und darüber ein bisschen mehr sprechen sollte, das war, als wir mit Dan Grill unterwegs waren, ein Catering-Unternehmen, für das wir lange gearbeitet haben oder für das wir immer noch arbeiten. Und dort ist es so, wenn man irgendwie Fleisch auf den Tisch stellt, dann kriegt nicht jeder sein eigenes Steak, weil das geht bloß so mit Nackensteaks und das findet Dan, und ich finde es auch langweilig, immer nur Nackensteaks zu essen, sondern wir machen dann so schöne große Rindersteaks, Porterhouse, und die werden auf dem Tisch aufgeschnitten und dann bedient man sich einfach vom Brett runter. Und ich finde, das ist so dieses Zusammen an einem Tisch sitzen. Es gibt von allem genug und man isst da vom Brett runter ein schönes Porterhouse und dann hinterher gibt es vielleicht nochmal ein anderes Steak, ein Flanksteak oder so, und man genießt es gemeinsam und man weiß, es ist genug da. Es ist einfach für alle genug da, man überfrisst sich da nicht, aber hat am Ende lecker gegessen und eine schöne Gemeinschaft gehabt. Und auch das funktioniert nur, wenn man sich bewusst macht, dass wenn jetzt der Futterneid am Tisch ausbricht, dann funktioniert das nicht. Also wenn der eine irgendwie sagt, aber ich will noch mehr Filet und ich will noch mehr Filet, dann ist es schnell weg, das Filet, und alle anderen sind neidisch darauf. Und ich merke auch, dass das was ist, das man lernen muss. Wer Kinder hat oder Geschwister, der merkt es ganz schnell. So das letzte Stück Kuchen, da bricht ganz schnell der Futterneid aus, anstatt dass man irgendwie drüber nachdenkt, dass man das ja teilen könnte, wird dann da einmal drüber geschleckt und dann ist klar, wem es gehört. Und ich glaube einfach, dass das auch was ist, wo Bewusstsein wachsen muss für die Tatsache, dass wir sehr, sehr reich beschenkt sind mit dem, was wir haben. Also uns geht es in unserem Land wahnsinnig gut.
Vielleicht hake ich da schön ein. Also jetzt, wir haben jetzt zum ersten Punkt so ein bisschen das Bewusstsein für die Gemeinschaft gehabt, gell? Dass man durchaus auch mit dem, was man hat, Gemeinschaft gestalten kann. Ja, ich glaube, dass es sogar ein Sinn von dem ist, was wir besitzen, dass wir damit auch Gemeinschaft gestalten, dass wir Dinge nicht nur besitzen für uns, sondern immer auch zum Wohle der Allgemeinheit, für uns und andere, dass man damit auch entscheiden kann, selber frei entscheiden kann, was man mit dem macht, was man besitzt, und dadurch Gemeinschaft gestaltet. Das war das eine Bewusstsein. Und jetzt schwenkst du gerade zum zweiten Bewusstsein, Bewusstsein für das, was wir haben. Ich spiele dabei wieder zu dir.
Ja, also ich finde, dass das gerade auch bei Dan Grill, da hat es angefangen, dass ich mich sehr viel mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt habe, weil das so ein Punkt ist, der für das Unternehmen sehr wichtig ist, dass man sich Gedanken macht, welches Steak liegt da auf dem Tisch und nicht nur irgendeins, oder welcher Fisch liegt auf dem Grill. Und ich muss ehrlich sagen, so dieses Thema Nachhaltigkeit, das ich finde, der Begriff, der sagt schon gar nichts mehr. Der wurde so oft verwendet und ich weiß gar nicht genau, was man damit ausdrücken möchte. Und deshalb finde ich dieses Bewusstsein so viel wichtiger, dass ich mir bewusst mache, zuallererst, wir haben so viel, wir haben genug, immer. Auch wenn wir hier in Deutschland vielleicht nicht zu den Reichsten gehören, wir haben genug. Weil wir gehören in Deutschland zu einer oder in eine Gesellschaft, die so, so viel hat. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, auch um erstmal selbst zufrieden zu sein. Wenn ich immer nur nach den anderen schaue und sehe, die haben mehr und so weiter, dann bin ich immer unzufrieden. Aber wenn ich mir mal bewusst mache, dass ich eigentlich genug habe, dann werde ich zufrieden mit dem, was ich habe. Und ich glaube wirklich, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns ja das bewusst machen. Wir sind sehr, sehr reich. Wir sind sehr, sehr reich beschenkt. Und wir haben damit auch eine gewisse Verantwortung. Und ja, also ich finde, dass dieses Bewusstmachen, zumindest ist es bei mir so, das hat irgendwann angefangen, dass das viele Lebensbereiche durchdrungen hat, und ich beschäftige mich viel mit Essen, und das war so das Erste, wo ich mir viele Gedanken drüber gemacht habe. Und einfach mal ein Beispiel, wie das bei mir ausgesehen hat, sich solche Dinge bewusst zu machen, waren beim Kaffee und beim Wein. Also südafrikanischer Wein. Ich mag das echt gern. Was ich aber nicht verstehen kann, ist, wenn so eine Flasche für 2 Euro im Discounter im Regal steht. Und da möchte ich mir bewusst machen, was bedeutet das eigentlich, dass ich südafrikanischen Wein in unserem Land für 2 Euro kaufen kann? Und wer hat da eigentlich noch was davon? Und also wenn ich das durchrechne, dann bleibt da für den Winzer vielleicht noch 10, 15, 20 Cent. Und niemand hat da was davon, weil der Winzer hat nichts davon. Der Wein schmeckt meistens nicht so wahnsinnig gut. Der Einzige, der da irgendwie vielleicht dran verdient, ist der Discounter, der das im Regal stehen hat. Oder beim Kaffee. Kaffee ist wahnsinnig günstig bei uns. Und gleichzeitig heißt es aber auch nicht, dass ich auf alles verzichten möchte. Das ist oft so, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Ah, dann verzichte ich auf alles. Bewusstsein schaffen bedeutet für mich auch, dass ich weiß, ja, ich bin hier reich beschenkt und ich darf das auch genießen. Ich darf das, was ich geschenkt bekommen habe, einsetzen. Und zum Beispiel beim Kaffee, ich trinke wahnsinnig gerne so morgens 1, 2 Cappuccino. Und dann kaufe ich da guten Kaffee ein. Ich möchte das ja genießen. Ich möchte da nicht irgendwie, jetzt zeige ich keine Marke, im Glas haben oder in der Tasse haben, sondern ich möchte dann einen guten Kaffee morgens trinken und weiß, dass das mir geschenkt ist und dass ich das auch genießen darf, ohne schlechtes Gewissen. Und das kann beim einen Jakobs Krönung sein und beim anderen ist es der Fairtrade-Kaffee aus der kleinen Rösterei in Hamburg. Das kann ganz unterschiedlich sein, was man da genießt. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich bewusst macht, das ist Luxus, dass ich das genießen darf, eine Tasse Kaffee mir einschenken kann, weil in Deutschland wächst kein Kaffee. Zumindest nicht so, dass man ihn ernsthaft anbauen und rösten könnte, sondern der kommt dann aus Kolumbien oder Peru oder Indien. Und das ist Luxus, sich das einzuschenken. Und ich glaube auch, wenn wir dann irgendwie weiter drüber nachdenken, und jetzt mache ich ein ganz weites Feld auf, da müssen wir das müssen wir nicht zu Ende diskutieren, weil da werden natürlich dann irgendwie ganz, ganz viele Räume eröffnet. Wenn ich aufhören würde oder wenn alle aufhören würden, Kaffee zu trinken, ja, was machen denn dann die ganzen Kaffeebauern, die den Kaffee ja auch anbauen? Also wir leben in einer globalisierten Welt, in der absolute Verzicht auch keinen Sinn macht. Also ich glaube, wenn ich mir bewusst mache, dass es mir gut geht und die Dinge genieße, dann lebe ich einerseits zufriedener, dann freue ich mich mehr an den Dingen und das tut auch den Leuten gut, die die Sachen anbauen, weil dann unterstütze ich die, die wirklich gute Produkte machen, dann unterstütze ich die, die nachhaltig produzieren und ich denke, das ist was ganz arg Wichtiges, was in unserer Gesellschaft noch nicht überall angekommen ist. Und was auch dieser Bibeltext so ein Stück weit sagt, weil ich gehe dann auch anders mit den Dingen um, die mir gegeben sind. Bewusstsein über die Dinge, die ich habe, bedeutet nämlich auch, und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt am Anfang, Menschen mit an den Tisch zu holen. Eine Flasche Wein ist für mich was ich nicht allein abends trinke, sondern was ich mit anderen Menschen zusammen trinken möchte, was ich teilen möchte und vor allem, wenn es ein besonders guter Wein ist, zum Beispiel aus Südafrika, dann mache ich den auf mit Freunden oder auch nicht mit Freunden, lade Leute ein und wir setzen uns an einen Tisch und genießen diesen Wein und kommen ins Gespräch über Gott und die Welt und haben einen schönen Abend zusammen. Und das ist das, was für mich dieses ein Herz und eine Seele ausdrückt, so dieses Zusammenkommen und Gemeinschaft haben, vielleicht auch mit Leuten, die ich gar nicht richtig kenne.
Es kann ja in dem Bibeltext ja auch so sein, dass dadurch, dass die viel haben, das hatte damals reiche Leute gegeben in der Jerusalemer Urgemeinde, es gab Leute, die haben Häuser gehabt und Ländereien, und dadurch, dass die denjenigen nicht aus dem Blick verloren haben, der jetzt bedürftig war, dass dadurch auch das ein Herz und eine Seele überhaupt erst zustande kommt. Also dass Besitz und der Umgang mit Besitz Gemeinschaft gestaltet, dass es eine Möglichkeit ist, Gemeinschaft herzustellen, so vielleicht sogar, oder auf jeden Fall Gemeinschaft wertvoll zu machen. Ich finde, unter dem Gesichtspunkt ist Besitz was ganz arg Wertvolles und eben nichts, wo der absolute Verzicht dann die Lösung wäre. Wenn ich so ein bisschen zurückdenke ins Alte Testament, da gab es Leute, die waren reich gesegnet. Über die hat man gesagt, die sind gesegnete Menschen. Der Abraham zum Beispiel. Und da war Segen auch immer zu sehen an dem, was er materiell hat. Irgendwie Ländereien oder große Viehherden oder sowas. Das ist im Alten Testament ganz, hat auch was mit Besitz zu tun, dieser Segen. Das wird da verknüpft. Wenn ich uns angucke, in welcher Zeit wir leben in der reichsten Zeit in unserem Land. Es gab keine reicheren vor uns wahrscheinlich in unserer Generation. Wenn ich angucke, in welchem Teil der Welt wir leben, auch da leben wir im reicheren Teil der Welt. Also es geht eigentlich den allermeisten von uns sehr, sehr gut. Wir sind sehr beschenkt. Vielleicht sehen wir es auch so, dass wir gesegnet sind, von Gott gesegnet sind. Gott sagt zum Abraham, ich will dich segnen. Und dann segnet er ihn und dann sagt er im nächsten Satz, und du sollst ein Segen sein. Vielleicht ist genau das, warum Gott uns Dinge schenkt, Dinge an die Hand legt, dass wir damit Segen sein können. Nicht nur gesegnet werden, dass wir uns gut fühlen, dass wir vielleicht uns auch Gott nahe fühlen, das ist durchaus auch schön und gut, aber auch um Segen sein zu können. Also um was in der Hand zu haben, wo wir Gemeinschaft gestalten können, wo wir Verantwortung leben können. Und dann hat auf einmal dieser Besitz für mich was ganz arg Wertvolles. Dann gibt uns Gott nämlich Möglichkeiten, dass wir unsere Welt mitgestalten, unser Miteinander mitgestalten, Gemeinschaft mitgestalten, dass wir ganz bewusst auch entscheiden, wem helfen wir, wen unterstützen wir, wem geben wir was. Mir ist ein Beispiel eingefallen, wenn man irgendwann mal später, vielleicht später, bei mir ist es wahrscheinlich später, mal hinsitzt und ein Testament schreibt. Manche von euch haben das vielleicht auch schon gemacht, die jetzt zugucken. Ich bin da neulich mal über einen Artikel gestolpert, wo es geheißen hat, man soll das nicht so lange aufschieben und auch Singles sollen das früh machen. Und da stand auch, was da alles dazugehört, dass das handschriftlich sein muss und nicht unbedingt beim Notar sein muss und so. Habe ich mir ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Und wenn man sich jetzt an diesen Punkt denkt, man sitzt sich hin und schreibt ein Testament, dann mache ich mir genau diese Gedanken. Dann überlege ich mir zum einen, was habe ich denn? Ich mache mir bewusst, was habe ich ganz materiell? Was habe ich gegeben, gekriegt in meinem Leben? Und im zweiten Gedanken mache ich mir bewusst, und wem gebe ich es weiter? Wem kann ich helfen? Wer braucht es vielleicht auch am meisten? Da verbinde ich das, was ich habe, mit dem Blick für die Gemeinschaft, mit dem Blick für die anderen Menschen. Ein doppeltes Bewusstsein. Bewusstsein für das, was ich habe und ein Bewusstsein für die Menschen um mich herum. Und dann, da finde ich, merkt man das ganz, ganz deutlich, dass uns das gegeben ist, um es auch weiterzugeben. Letztlich haben wir Besitz, um auch weiterzugeben. Ich finde, man kann unseren Predigttext nämlich auch ganz schön missverstehen. Nämlich zum Beispiel so, dass man denkt, ah ja, jetzt sind wir doch verpflichtet, dass wenn die doch alles abgeben, dann müssen wir doch auch allen Besitz abgeben. Ganz ehrlich, da hätten wir in unseren Gemeinden große Schwierigkeiten und ich fände es auch nicht gut, wenn jeder alles abgeben muss. Also wenn das quasi die Bedingung ist, zur Gemeinde zu gehören, dass man keinen Besitz hat, das wäre etwas Mönchisches oder vielleicht schon fast was Sektiererisches, wenn das die Bedingung ist, zur Gemeinschaft dazu zu gehören. Ich finde es andersrum wertvoller. Wir sind unterschiedlich, wir besitzen unterschiedliche Dinge. Es gibt Reiche und es gibt Bedürftige. Und genau dadurch, dass manche haben und manche brauchen, wird Gemeinschaft gestaltet. Und dadurch kommt ein Herz und eine Seele zustande. Nicht durch das Gleichmachen, dadurch, dass man sagt, alle müssen abgeben oder alle müssen gleich viel abgeben. Das kann man leider bei diesem Text manchmal so verstehen. Und manchmal, du hast vorher schon so ein bisschen anklingen lassen, manchmal kann man auch, wenn man so einen Text liest, dann hat man ganz schnell ein schlechtes Gewissen. Und in unserer Zeit hat man sowieso ganz schnell ein schlechtes Gewissen. Was darf man denn alles noch, ohne schlechtes Gewissen zu haben, kaufen oder essen oder sich gönnen? Darf man sich einen südafrikanischen Rotwein kaufen? Ja? Oder ist das nicht irgendwie ethisch schon wieder verwerflich? So oft wird uns irgendwie ein schlechtes Gewissen in den Kopf gesetzt, wo ich denke, das lähmt uns total. Dabei haben wir so viel, mit dem wir auch ganz bewusst dass wir ganz bewusst einsetzen können. Das ist viel wertvoller, das von der Seite zu sehen. Und manchmal haben wir auch das Problem, dass wir denken, wir schulden anderen was. Also es ist so wie eine Art Pflicht. Ja, jemand schenkt dir was und du denkst, oh, was schenke ich jetzt dem zurück, dass das irgendwie richtig ist. Lukas, du hast gesagt, du hast ja neulich so ein schönes Kuchenbeispiel erlebt, gell?
Ja, das ist im ganz, ganz Kleinen. Wenn wir manchmal Kuchen backen, dann ist das zu viel für uns zwei und dann bringen wir unseren Nachbarn was vorbei und die machen das also auch manchmal so und ich finde es einfach so ein schönes Geben und Nehmen und da erwartet niemand irgendwie jetzt ein Gegengeschenk oder dass man auf alle Fälle dann beim nächsten Mal auch wieder Kuchen bekommt oder so. Aber kürzlich, da stand ich im Flur und ich hatte so einen Teller in der Hand von unseren Nachbarn, da war bis vor kurzem noch so ein wunderschöner Apfelkuchen drauf und ich wollte den rüberbringen und dann sage ich zu meiner Frau, sollen wir noch eine Merci dazu tun? Und im nächsten Moment denke ich so, warum? Warum soll ich da jetzt noch eine Merci dazu tun? das war so dieses plötzliche, oder diese plötzliche Verpflichtung, die haben uns da ja einen Apfelkuchen geschenkt, jetzt muss ich denen auch nochmal was zurückschenken, und im nächsten Moment wusste ich, nee, ach Quatsch, ich bringe einfach den Teller rüber und freue mich, wenn der das nächste Mal wieder voll zurückkommt. Und ich glaube, dass das was ist, was vielleicht ist das nur bei uns Deutschen so, das weiß ich nicht. Manchmal glaube ich, dass wir da so ein besonderes Problem haben, Geschenke anzunehmen. Ein Geschenk, das irgendwie ein Gegengeschenk verlangt, das ist gar kein richtiges Geschenk. Und ich glaube, so ist es im ganz Kleinen, wie mit dem Kuchen, aber auch im ganz Großen, wenn Gott zu uns sagt, du bist gesegnet, du hast ganz arg viel, dann macht er das einfach gern. Der verlangt kein besonders krasses Gegengeschenk, wie sollten wir auch, ja? Und auch mit den Menschen, ja? Also, wenn ich da was geschenkt bekomme, was wirklich groß ist, wo ich denke, oh, kann ich das überhaupt annehmen? Ja, ich darf das annehmen, wenn der mir das wirklich schenken möchte, und der verlangt kein Gegengeschenk. Zumindest sollte es so sein, weil sonst ist es kein ehrliches Geschenk. Und ich glaube, dass das was ist. Also ich selbst, ihr habt es ja gehört, an dem Beispiel muss da noch im ganz Kleinen sogar lernen. Und ich glaube, jeder von uns muss da immer wieder lernen. Und man darf sich das bewusst machen, dass man die Dinge annehmen darf, die uns geschenkt sind, ganz, ganz ohne schlechtes Gewissen. Und dass wir auch weitergeben dürfen und da nicht irgendwie dann, manchmal macht man das so durch so Floskeln, man darf auch weitergeben, ganz ohne, dass man was erwartet. Denn sonst ist es kein liebevolles Weitergeben.
Genau, die Gabe, die aus Pflicht weitergegeben wird, nur dass der Einzelne seine Pflicht erfüllt, ich glaube nicht so eine wertvolle Gabe wie jemand, der aus Freiheit was weitergibt. Einfach, weil er es will, weil er es gut findet, weil er es einfach möchte. Und ich glaube, beim Segen ist es auch so. Gott segnet uns und wir sind Beschenkte. Wir dürfen das einfach annehmen. Und Segen sein ist keine Verpflichtung, sondern es dürfen wir aus Freiheit raus tun. Wenn wir aus Freiheit heraus segnen, andere den Segen weitergeben, das auch weitergeben, was wir haben, dann ist das was ganz arg Wertvolles. Wenn wir das nicht nur tun, um damit Gott einen Gefallen zu machen oder eine Pflicht zu erfüllen oder ein neues Gesetz zu erfüllen, das wäre total falsch. So wird auch Gemeinde nicht funktionieren als christliche Gemeinde, weil Gemeinde lebt aus der Freiheit heraus. Und diese Freiheit zeigt sich auch in dem, wie wir mit unserem Besitz umgehen. Und dadurch wird dann der Umgang mit dem Besitz überhaupt erst richtig wertvoll. Wir kommen so langsam ein bisschen zum Schluss. Ich glaube, uns ist viel gegeben. Und vielleicht ist mit dem Bewusstsein auch für die Aufgabe verbunden, dass man sich überlegt, was habe ich denn eigentlich von Gott gegeben? Es geht vielleicht gar mal nur um materielle Dinge, sondern Gott gibt uns noch mehr Kapital. Ich erinnere euch nochmal geschwind an die Predigt von vor 2 Wochen, wo es um Pfingsten ging, wo es darum ging, dass auf einmal die Jünger verschiedene Sprachen sprechen konnten. Das war ihnen ja auch gegeben, hat ihnen der Geist eingegeben. Nicht für sich selber, sondern dass andere das verstehen. Und da haben wir auch gesagt, uns sind Dinge gegeben im Leben, die anderen helfen können, dass sie die Verkündigung Jesu Christi verstehen. Vielleicht gibt's auch Dinge, die uns ins Leben gegeben sind, die wir einfach weitergeben dürfen, mit denen wir Segen sein können. Das kann durchaus Materielles sein. Wir haben Geld und wir haben auch die Verantwortung, uns Gedanken zu machen, wie wir damit umgehen. Es können aber auch noch mehr Dinge sein. Es kann die Freundlichkeit sein, die du in deinem Herzen trägst und die anderen einfach gut tut. Oder die Zeit, die du hast, die Liebe, die du hast, Zuwendung, Zuhören. Oder auch die Gastfreundschaft, großherzig zu sein. Das ist auch was uns von Gott gegeben ist. Immer die Frage, Bewusstsein für das, was habe ich? Und dann Bewusstsein für das, wem kann ich damit dienen? Ich glaube, dann sind wir auf einer guten Spur. Am Schluss von unserem Predigtext, da kommt dieser Josef vor, der Barnabas genannt wird. Ich bin ein bisschen drüber gestolpert, als ich den Text gelesen habe, weil ich gedacht habe, eigentlich ist doch alles gesagt. Da war vorher ganz allgemein beschrieben, wie die mit dem Besitz umgehen. Und jetzt kommt noch der Josef, als ob der es irgendwie besonders macht. Er war nicht der Einzige, der das so gemacht hat. Warum wird er da erwähnt? Er wird sicherlich erwähnt, weil er danach auch noch auftaucht, weil er mit Paulus unterwegs ist auf Missionsreisen, weil er eine besondere Stellung hat. Vielleicht wird er auch erwähnt, weil er Levit ist. Als Levit hat man nämlich eigentlich keinen Besitz wie die anderen. Und der Levit aus Zypern auch noch, also der Auswärtige, der zur Gemeinde dazukommt in Jerusalem, der ist der, der als Beispiel hergenommen wird, wie er mit seinem Geld umgeht und es weitergibt. Vielleicht geht es einfach nur darum, um das ein bisschen konkret zu zeigen, ja, so hat es einer für sich umgesetzt, so hat einer das konkret gemacht. Und vielleicht geht es bei uns auch darum, dass wir das konkret machen. Dass wir für uns persönlich überlegen, was mache ich mit dem, was mir gegeben ist. Und dann wird unser Tisch nämlich, wenn wir weit blicken, nämlich ein ziemlich großer. Der Tisch, an dem nicht nur unsere Gemeinde sitzt, sondern auch die ganze Welt sitzt, der kann einen ziemlich weiten Blick für uns geben. Nicht nur die Jerusalemer Gemeinde, sondern auch wir als Gemeinde sind schon immer in die ganze Welt gerufen. Und das ist ja das Schöne, dass wir mit dem, was wir besitzen, auch Gesellschaft gestalten können, Welt gestalten können, nicht nur unsere Gemeinde am Laufen halten müssen, sondern wirklich auch davon abgeben können, wie wir es vorher mit dem Beispiel von den Gästen in unserer Studenten-WG gehabt haben. Ich glaube, Lukas, damit sind wir erstmal einiges gesagt, oder? Willst du noch was dazulegen?
Ich lege noch eine Kleinigkeit dazu. Ich finde dieses ganze Thema, wenn es um Geld geht, wenn es um Besitz geht und so weiter, das ist schon manchmal sehr anstrengend. Und wenn dann auch noch so das Thema nachhaltig bewusst darüber nachdenken dazu kommt, dann kann das noch ein bisschen anstrengender werden. Und ich möchte euch einfach noch sagen, ich glaube, wir dürfen da sehr, sehr entspannt damit umgehen. Ja, so ganz ohne Druck und ganz ohne, das macht man sich manchmal selber oder ganz oft selber. Zumindest geht's mir so. Schön, wenn es euch nicht so geht. Und ich glaube aber, dass das wirklich ein Thema ist, wo man einerseits ganz offen drüber sprechen darf, mit Freunden, mit Verwandten, mit Bekannten, und andererseits sich auch keinen Stress machen muss, wenn das nicht immer alles sofort funktioniert. Und mir war ganz arg wichtig, also ich habe angefangen, darüber nachzudenken, in einem Bereich, in dem ich selbst mich auskannte, Lebensmittel und so weiter. Und es muss nicht bei jedem der gleiche Bereich sein, sondern ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass man irgendwo mal anfängt, drüber nachzudenken, bewusst damit umzugehen, bewusst vielleicht auch Dinge weiterzugeben, bewusst Leute mit in sein Leben hineinzunehmen. Und das sieht bei jedem sicherlich anders aus. Und ich möchte euch da einfach mitgeben, auch, dass das wirklich auch entspannt passieren darf. Ohne Stress. Diese sozialethischen Themen, die machen manchmal so einen Druck, aber das hilft uns allen nicht.
Genau, seid gesegnet und seid ein Segen aus Freiheit. Amen. Amen.